Ich glaube, dass eigentlich fast alle meine Recherchen mich zu der Erkenntnis gebracht haben, dass es sich wirklich lohnt, so einen liebenden Blick auf die Welt zu behalten, auch wenn es manchmal schwierig ist. Und auch gerade bei Menschen, wo man denkt, habe ich gar keinen Bock drauf. Am liebsten so, lass mich in Ruhe. Aber wenn man das trotzdem einfach mal ganz kurz so schafft, nicht nur auf den Osten, sondern auf so viel, was wir in dieser Welt manchmal nicht mehr verstehen. Und wenn wir einander fragen, wie lebst du und was liebst du, dann können wir uns irgendwie füreinander öffnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt: die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Mein heutiger Gast ist die Journalistin und Autorin Greta Taubert. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit gesellschaftlichen Umbrüchen, mit Lebensentwürfen jenseits des Mainstreams, kann man sagen, und damit, wie wir als Gemeinschaft Zukunft gestalten können. In ihren Büchern und Reportagen taucht sie tief in alternative Szenen ein, vom Leben ohne Geld über Utopie des Teilens bis hin zur Frage, wie wir neu lernen, solidarisch zu sein. Eines ihrer Bestseller, und das finde ich besonders spannend, ist das Buch Guten Morgen, du Schöner, Begegnungen mit ostdeutschen Männern. Und mit ihr will ich heute in dieser Folge über natürlich Ostdeutschland, über Gesellschaftsexperimente, über die Rolle von Gemeinschaft und natürlich auch über dieses Buch sprechen. Und deshalb sage ich, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in diesem Podcast, liebe Greta.
Danke für die Einladung, Toni.
Liebe Greta, wie geht's dir an diesem heutigen Tage?
Oh ja, ich fühle mich so, wie es Wetter ist. Irgendwie zwischen sonnig und spätherbstlich. alles jetzt nochmal geben an Freude alles und dabei. Sonne.
Die letzten Sonnenstrahlen noch einhaschen, bevor es dann etwas kühler wird. Ja, das stimmt. Hamburg zeigt sich heute auch etwas grau, aber wir sind guter Dinge. Liebe Greta, wir wollen über ganz vieles sprechen. Ich habe schon angedeutet, natürlich über dich, über deinen Weg bisher, über deine Herkunft, was dich ausmacht, über ja auch die Begegnungen mit ostdeutschen Männern. Das finde ich persönlich sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, was du darüber berichten wirst. Aber natürlich auch deinen Blick über Ostdeutschland, die aktuelle Zeit. Ich möchte aber einmal mit etwas starten, was mir aufgefallen ist, als ich mich mit dir beschäftigt habe und so ein bisschen recherchiert habe. Auf deiner eigenen Homepage steht, ich zitiere, sie schreibt unter anderem für die Zeit, das Zeitmagazin und das SZ-Magazin und Achtung, geht nie ohne Notizbuch und Kakaobohnen aus dem Haus. Das musst du mir einmal erklären. Was hat es damit auf sich?
Also worauf bezieht es sich? Auf das, worüber ich schreibe? Also hast du schon gesagt, ich bin Reporterin sozusagen. Und weil ich ein sehr schlechtes Gedächtnis habe, habe ich immer ein Notizbuch dabei. Und wenn man unterwegs ist draußen, habe ich die Erfahrung gemacht, es ist immer gut, Kakaobohnen dabei zu haben, weil die einerseits sehr stark sättigen, wenn man einen Hunger zwischendurch bekommt. Und vor allem machen sie extrem gute Laune. Das ist sozusagen wie wenn man so eine ganz hochprozentige Schokolade essen würde.
Okay.
Kriegt man so einen kleinen Freudigkeitsrausch davon und den kann man ja immer mal ganz gut gebrauchen.
Es bezog sich tatsächlich auf die Kakaobohnen. Alles andere war für mich, das war klar oder konnte ich mir erklären, aber die Kakaobohnen, ich wusste nicht, woher es kommt. Aber ist das wirklich so? Das ist nachgewiesen, dass es einem so ein bisschen ein positives Hoch gibt.
Ja, also schon die Maya und die Inka haben ja Kakaobohnen als eigentlich ein Heiligtum verehrt, als eine Meisterpflanze, die man irgendwie an hohen glücklichen Feiertagen weitergereicht hat, zu Hochzeiten und Geburten. Und das haben sich die Kolonisatoren aus Europa ja auch nur abgeguckt und haben sich gedacht, irgendwas muss da mit dabei sein und haben dann auch herausgefunden, aha, das scheint richtig magisch zu sein. Und bis heute ist ja irgendwie Schokolade, heiße Schokolade der Tröster. Aber wenn man mal den ganzen Zucker und die Emulgatoren und all das weglässt, dann kommt man so ein bisschen zur Essenz dieser Pflanze wieder zurück und kriegt, also Theobromin ist da drin, was so ein bisschen anregt, ähnlich wie Koffein, und kann da in einer sehr geballten Form auf diese Glücklichmachenergie zugreifen. Mhm. Also ich kann das nur empfehlen, das einfach mal roh zu probieren. Es ist ein bisschen bitter.
Okay.
Aber manchmal muss man durch die Bitterkeit, um die Süße des Lebens zu fühlen.
Was ein schöner Spruch. Und also ist wirklich, es ist ein guter Tipp. Ich glaube, so ein, zwei Bohnen in der Tasche können ja nie schaden. Also von daher.
Aber ich habe es auch auf meiner Webseite geschrieben, weil wenn ich mit den Büchern unterwegs war oder bin, dann kriege ich manchmal Geschenke hinterher, so Dankesgeschenke, dass ich da war. Mhm. Und wenn die, dann gucken die auf meine Webseite, so wie du jetzt, und dann kriege ich immer jetzt ein Notizbuch und Schokolade.
Das okay. Ich auch toll. Taktisch sehr klug, sehr gut. Also das gefällt mir, dann wissen wir schon mal, womit wir dir eine Freude machen können, wollen aber natürlich ein bisschen erstmal über dich lernen und verstehen. Ich habe schon gesagt und du hast auch gerade gesagt, du bist Journalistin, du bist Autorin, bist geboren 1983 im Thüringer Wald in Suhl und dann aufgewachsen in Leipzig, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, du schüttelst den Kopf, dann...
Nee, ich bin auch im Thüringer Wald aufgewachsen.
Im Thüringer Wald, ah okay.
Genau. Ja. Und dann erst, als ich frei, also sozusagen frei war mit 18, durfte ich dann auch in die größeren Städte dann abhauen und war dann in Leipzig, in Berlin, in Hamburg, in der Welt.
Okay. Aber magst du uns einmal so ein bisschen mitnehmen in deinen Thüringer Wald, in deine Erinnerungen an vielleicht auch deine Kindheit, deine Jugend, was die Zeit für dich ausgemacht hat, was so deine Erinnerungen an diese, an dein Aufwachsen sind?
Ja, also der Ort, aus dem ich herkomme, der liegt wirklich sehr eingebettet im Wald. Am Ende ist so eine Sackgasse, da kommt man eigentlich auch nicht weiter. Und insofern würde ich sagen, ist meine Kindheit und Jugend vor allem von relativ viel Langeweile geprägt gewesen, weil es einfach nicht so leicht war, in so ein urbanes, tolles Leben irgendwie aufzubrechen. Ich habe also weder von DDR noch von Nachwendezeit solche tollen Geschichten auf Lager, die sich irgendwie vielleicht LeipzigerInnen oder Menschen aus Ostberlin erzählen können. Das ist bei uns da alles gar nicht so richtig angekommen. Man könnte sagen, es ist auch behütet auf eine Art und Weise. Aber meine Erinnerungen, wie ich sie auch heute in meinem Schreiben so verarbeite, sind viel davon geprägt, dass ich diesen Umbruch irgendwie einerseits aus so Kinderaugen beobachtet habe, dass so plötzlich alles sich so ein bisschen verändert hat, dass so neue Läden aufgemacht haben in diesem kleinen Dorf. Da gab es dann so einen Otto-Versand und Sammelbestellungen und der Quelle-Versand und so ein Mini-Kaufhaus. Und plötzlich wurde es alles so ein bisschen bunter eine Zeit lang. Mhm. Auch meine Eltern haben sich selbstständig gemacht, hatten mehrere Geschäfte gegründet. Und es gab so eine kurze Zeit, da hatten irgendwie alle Lust, plötzlich was zu gestalten. Aber gleichzeitig war auch alles so schwierig, weil es kam so eine neue Bürokratie dazu. Sie mussten irgendwie andere Steuern zahlen. Ständig standen irgendwelche Versicherungsvertreter auf der Matte. Es gab unglaublich viel, von dem man gar nicht wusste, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Und nach dieser kurzen Phase des irgendwie so hustling through sind dann auch einfach viele wieder bankrott gegangen oder haben sich irgendwie auch übernommen, haben sich verschuldet. Und in so einem kleinen Dorf, da weiß auch jeder alles von allen so. Mhm. Da hat man dann irgendwie auch von immer mehr Biografien gehört, die es einfach nicht gepackt haben, ne? Die an den neuen Möglichkeiten irgendwo auch ein bisschen kaputt gegangen sind. Auch meine Eltern haben sozusagen ihre Geschäfte dann wieder zumachen müssen, weil die westdeutschen Investoren nicht bezahlt haben. Und es ist so zunehmend irgendwo auch so eine gewisse Verödung dann eingetreten, so dass immer mehr Häuser verrammelt wurden und das so mitzubekommen, also diese komischen Wellen irgendwie zuerst auf diesem sehr behüteten Wald, der sich dann plötzlich aber irgendwie den neuen Möglichkeiten stellt, eben wieder diesem Schrumpfung drin. Das war etwas, das ich ja mit den Kinderaugen überhaupt erstmal staunend wahrgenommen habe und wahrscheinlich erst heute dann so ein bisschen reflektiere, was das mit der großen Politik zu tun hatte.
Mhm. Und schaust du auf diese Zeit, was wäre so aus deiner Sicht das bestimmende Gefühl? Wie schaust du zurück? Ist das nach wie vor, dass man es nicht richtig greifen kann? Prägt es dich heute noch stark? Hast du das für dich abgelegt oder wie würdest du das beschreiben?
Mhm. Ich glaube, dass ich, als ich so mit 18 dann ausgecheckt bin, hatte ich eine Zeit lang ein bisschen immer so eine Scham, würde ich sagen. Einerseits so ein Provinzkind zu sein, was mich wahrscheinlich auch mit westdeutschen Provinzkindern verbindet, dass man so nicht auffallen möchte, dass man vielleicht bestimmte kulturelle Codes nicht so richtig kennt, dass man nicht so oft im Museum war oder nicht in der Oper und halt irgendwie so, ja, halt vielleicht eher eine Meise von einer Amsel unterscheiden kann, aber halt irgendwie nicht Mendelssohn Bartholdy von Schubert oder so. Das schreibt ja auch Didier Eribon recht gut irgendwie in seinem Buch Rückkehr nach Reims, wie er eben als schwuler Mann das alles sich so richtig drauf geschafft hat und letztlich auch wie eine neue Sprache gelernt hat. Und dazu kam aber eben auch noch so ein bisschen dieses Ostdeutschsein, weil in diesen Nullerjahren war das schon so, dass mir das eher unangenehm war. Und ich habe das immer als Kompliment auch empfunden, wenn dann Leute eben in Hamburg gesagt haben, ach, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du Ostdeutsche bist. Und ich dachte immer, das ist ein Kompliment. Sollte es wahrscheinlich auch sein. Ja, und dass ich so auch dann nicht mehr Thüringisch gesprochen habe. Also ich habe jetzt nie einen besonders starken Akzent, aber man wollte auf gar keinen Fall irgendwie mit einem sächsischen Einschlag irgendwo einschlagen. Weil dann wurde man ja auch immer so ein bisschen dümmer wahrgenommen und so. Und ich glaube, mit dieser Scham klarzukommen, hat vielleicht manchmal so mich in die andere Richtung so ein bisschen doller getrieben, ja. Also dass ich irgendwie auch immer so das Gefühl hatte, ich muss jetzt noch besser performen oder ich muss irgendwie besonders viele Fremdworte benutzen oder immer noch besser sein als die anderen, um diese eigene Unsicherheit auch so ein bisschen wettzumachen.
Ja, das finde ich total spannend, weil uns trennen 5 Jahre. Deshalb würde ich mal ganz grob sagen, wir sind eine Generation. Aber ich habe dieses Gefühl und auch diese Aussagen von wegen, ach, das hört man ja gar nicht bei dir. Wie du sagst, ist es nett gemeint, aber es macht halt was mit einem. Also mit mir macht das ganz viel, weil ich mir denke, was will denn die Person gegenüber mir damit sagen? Ist es was Tolles und es wäre was Schlechtes, wenn man es hören würde? Oder was bedeutet das? Und deshalb, ich habe es für mich selbst auch nie bewusst abtrainiert. Ich finde, Dialekt ist was ganz Schönes, was ein Zeichen von Heimat ist und auch Zugehörigkeit. Und zeitgleich, glaube ich, öffnet es manchmal einige Türen, wenn man vielleicht nicht diesen starken Dialekt hat. Aber das finde ich auch eine super spannende Debatte, weil jedes Mal piekt es in mir, wenn mir das jemand sagt, denke mir so, da würde ich gern drüber weitersprechen mit der Person,
Es
aber
ist so, das ist so ein bisschen wie wenn man sagt, irgendwie so, ach, für eine 40-Jährige siehst du aber noch ganz gut aus, so.
absolut,
Oder für eine Frau bist du aber ziemlich schlau oder so. Ja, das sind sozusagen diese gleichen, so ein bisschen vergifteten Komplimente, wo man denkt, ach, danke.
ja, genau, vielen Dank. Aber okay, also dann nehmen wir diese Komplimente mal so an und nimm uns aber einmal mit, wie ist dann, du hast gesagt, du bist dann weiter marschiert und hast viele weitere Stationen auch nach dem Thüringer Wald. Wie ging es für dich weiter?
Ich habe in Leipzig studiert,
Was
Journalistik und
hast du studiert?
Politik.
Journalistik und Politik?
Genau, und bin dann auch nach Polen zum Studium gegangen. Da war gerade die EU-Osterweiterung, was für mich als Politikwissenschaftlerin ganz spannend war. Nochmal, endlich nochmal so eine Grenzerweiterung. Toll. Dieses Mal möchte ich aber dabei sein und ein bisschen mehr mitbekommen. Meine Mutter hat immer gefragt, warum willst du denn jetzt noch weiter nach Osten? Jetzt können wir doch auch mal nach Westen. Was soll denn
Ja,
das
genau.
jetzt schon wieder, ne? Aber irgendwie hat mich so dieser Sog des Ostens nie so ganz losgelassen. Also ich habe mir dann schon auch Osteuropa, Südosteuropa, vor allem den Balkan viel angeguckt und dann irgendwie auch, man nennt ihn hier den Nahen Osten, ist natürlich irgendwie auch unser eurozentristisches Weltbild, aber so diese Gegend und dann auch Fernost angeguckt. Also irgendwie hat es mich immer mehr nach Osten gezogen und in Amerika war ich nur ein einziges Mal für
Okay.
3 Tage.
Okay. Geplant oder frühzeitig abgebrochen?
Ich hatte immer so den Eindruck, die USA kenne ich, weil ich so viele Serien und Filme geguckt habe in den
Ah,
90ern in meinem
spannend.
Wald.
Okay.
Und in mir war so, als würde ich die Straßen in New York irgendwie kennen und auch, was sie da so machen und was sie da essen. Und ich hatte irgendwie dann immer so das Gefühl, ich gucke mir lieber mal was an, was ich noch nicht so richtig kenne. Und als ich dann aber so in Polen und in Tschechien und sogar, würde ich sagen, Kroatien oder so, da gibt es dann manchmal so, wie soll ich das sagen, so ein bisschen so postsozialistische Dinge, die mich irgendwie heimisch fühlen lassen. Manchmal ist es auch nur so eine, Boah, Ästhetik des Ruinösen vielleicht. Also, dass
Okay.
die, dass bei uns allen irgendwie so ein, sowas zusammengebrochen ist. Und dann kam irgendwie der große goldene Westen. Ich finde es jetzt so Klischee-Sachen, aber du weißt, was ich meine. Und die Euphorie darin irgendwie teilt zu haben, endlich, aber es ist vielleicht gar nicht so richtig wuppen zu können. Das habe ich irgendwie sozusagen in diesen anderen Ländern auch gefunden und konnte mich irgendwie immer relativ schnell mit denen verbinden. Während ich liebe natürlich französische und italienische Küche und das alles. Aber ganz ehrlich, wie man richtig eine Auster schlürft, das weiß ich nicht. Also so richtig gut kann ich das immer noch nicht. Ja, aber so ein
Okay.
Pierogi, das weiß ich.
Ja, das mag ich. Ich finde es spannend, weil du quasi so ein bisschen ja auch beschrieben hast, was es für dich ausgemacht hat und womit man sich auch verbunden fühlt. Und ich will ganz kurz diesen Punkt dazwischen schieben, bevor wir quasi in deiner Biografie weiterspringen, weil du einmal gesagt hast, ich zitiere, zwar war ich zur Wendezeit zu jung, aber die biografischen Brüche im Umfeld, in der Familie, bei Freunden und Nachbarn sind für mich ein Teil der Normalität, dass sich die Erwachsenen eben so durchschlagen, dass das Geld immer knapp ist, dass die Wohnblocks immer leerer werden, dass alles sich eben so durchlavieren, dass es irgendwie weitergeht. Das ist ja so ein Gefühl, was dieses Weitergehen, Neumachen, Ärmel hochkrempeln, das tragen ja viele Ostdeutsche in sich. Das ist ja auch irgendwie so ein tolles Thema. Und man sagt ja auch, dass wir heute von so ostdeutschen Erfahrungen profitieren und mehr davon brauchen. Würdest du das auch sagen? Ist das ein Schatz gewesen? Ist das eine Hürde oder eine Bürde? Oder wie würdest du so diese Erfahrung mit Krisen, mit Umbrüchen aus deiner ganz persönlichen Perspektive einordnen?
Also ich glaube, dass die Ostdeutschen ja schon in der DDR relativ viel improvisieren mussten und so dieses aus Scheiße Gold machen quasi dazu gezwungen waren, das aus dieser ständigen Knappheit und aus der Mangelwirtschaft heraus gelernt haben zu improvisieren. Also in meinem Umfeld, sozusagen einerseits natürlich in diesem ländlichen Raum, aber auch bei ostdeutschen Freunden und Freundinnen, höre ich das immer wieder, dass so diese Provisorien, dass irgendwie das so, also dass man sich in diesem Provisorischen auch einrichtet, dass man seine Liebe auch manchmal über so pragmatische Sachen zeigt, besonders die Väter, die dann halt nie sagen konnten, ich liebe dich, sondern die dann immer mit irgendwie dem Werkzeugkasten kamen und halt alles mit angeschraubt haben, was es halt irgendwie so gab. Und auch in meinem Freundeskreis, das ist nicht so ein Emo-Talk ganz häufig, sondern es gibt so ein Element des Pragmatischen, das uns immer noch sehr vertraut ist. Und diese, heute würde man sagen, Love Language, dass man halt so Sachen irgendwie fixt und die sind aber halt nicht, das hättest du jetzt aber auch einfach kaufen können. Nee, da machen wir irgendwas draus. Und das hat
Ja,
sich so ein
ja.
bisschen, das haben wir uns halt von unseren Eltern oft auch so abgeguckt, ja, darum spreche ich irgendwie von dieser biografischen Übertragung auch, weil wir jetzt sagen könnten, sind wir nicht zu jung eigentlich, um über die DDR zu sprechen oder über Ostdeutschland zu sprechen? Gibt es das überhaupt noch? Was ist das für ein
Ja.
Gebiet? Aber das habe ich eben in den Gesprächen mit den ostdeutschen Männern, wir sprechen nachher noch drüber, schon häufiger gehört, dass sich bestimmte Erfahrungen eben auch über das Handeln der Eltern, der Lehrer, der Freunde, der Onkels und so einfach so gezeigt haben und man sich das dann so ein bisschen mit übernommen hat. Und ich glaube, dass das vielleicht dieses, ich weiß, wie ich aus nischt irgendetwas mache, hat in gewisser Weise vielleicht ein bisschen so ein, gibt auch so ein bisschen so ein Überlegenheitsgefühl, so dass man nicht nur so ein dummes Konsumvieh ist, das nur irgendwie die Karte hinhält und sagt, voilà, Problem gelöst. Und da gibt es so ein bisschen dieses Ostdeutsche als Avantgarde-Gefühl, das sich natürlich, müssen wir ja ganz ehrlich mal sagen, sich nach der Wende schon auch ganz schön stark ins Gegenteil verkehrt hat und man sich dann ganz schnell irgendwie immer mit dem neuesten Zeug von Höffner oder was weiß ich
Klar.
was irgendwie eingerichtet hat. Aber der Topos irgendwie so, wir können ja aus gar nichts irgendwas machen. Diese Geschichte sozusagen, die wird irgendwie immer noch weitererzählt.
Ja, das finde ich spannend. Da möchte ich ganz zum Schluss auch nochmal drauf kommen, weil um jetzt schon mal ins Hier und Jetzt zu springen, du beschäftigst dich ja mit in deinen Büchern vor allen Dingen auch mit sozusagen sehr bewussten und interessanten Themen. Ich habe es vorhin angedeutet, ne? Die Suche nach Zeit, ein Leben ohne Geld. Und ich komme deshalb auch drauf, weil der bewusste Umgang mit Ressourcen natürlich in einer Zeit, wo wir vielleicht auch an nicht vielleicht, wir kommen an ein Ende unserer Ressourcen, wenn wir so weiterleben, wie wir leben, natürlich auch eine super spannende Eigenschaft sein kann, diesem aktuellen Trend zu begegnen und dass wir eigentlich mehr von dieser Haltung bräuchten. Aber das heben wir uns mal ganz zum Schluss auf. Deshalb, ich habe es gesagt, Greta, du hast sozusagen, beschäftigst dich in deinen Büchern und vielleicht kannst du da noch einen Satz zu sagen, womit du aktuell Zeit verbringst, aber beschäftigst dich in deinen Büchern einfach mit Themen, die total spannend sind, auch manchmal einfach so nicht erwartbar. Vielleicht magst du unsere Hörerinnen und Hörer noch mal ein bisschen mit ins Hier und Jetzt nehmen. Was sind so die Themen, mit denen du dich als Journalistin, als Autorin beschäftigst? Und dann wollen wir wirklich über die ostdeutschen Männer sprechen. Da habe ich natürlich ein persönliches Interesse dran.
Also ich würde es jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt auf verschiedene Themen festmachen. Aber was zusammenfassend man sagen kann, ist, dass mich schon immer die Frage umgetrieben hat, wie man irgendwie in schwierigen Zeiten an Hoffnung rankommt. Und ich habe den Eindruck, dass ich Zeit meines Arbeitslebens irgendwie mit Krisen umgeben war. Also zuerst kam die Medienkrise und alle haben gesagt, bist du irre, dass du jetzt irgendwie Journalistin werden willst. Es kam Finanzkrise, Klimakrise, Wirtschaftskrise, jetzt Vertrauenskrise in die Demokratie. Also diese Erzählung des Krisenhaften haben mich eigentlich dazu getrieben, mir ein eigenes Spezialgebiet zu suchen. Und das ist irgendwie andere Erzählungen vielleicht der Hoffnung zu finden. Ich habe mich auch mal so die einzige Utopietesterin Deutschlands genannt. Solche Labels mögen die Medien. Und zwar deswegen, weil ich relativ ideologiefrei mir Sachen angucke, von denen ich mich frage, ob sie vielleicht besser sind als das, wie es jetzt gerade ist. Und da kann man zum Beispiel nach Ostdeutschland gucken, da kann man auch in eine Vorkriegszeit gucken, wo man sich auch fragt, also da sind wir mit Lebensmitteln ja viel bewusster umgegangen. Da sind wir, also was Verpackungen angeht, ich habe, also ich entwickle auch so Magazine, da geht es um Plastik und Verpackungen und so. Und wenn ich immer gucke, was könnte man denn stattdessen machen, statt irgendwie eines Einwegrasierers, der irgendwie in tausendfach Plastik noch eingepackt ist, wie haben die das denn damals gemacht? Man muss einfach immer nur gucken, wie haben die das denn damals gemacht? Und schon hat man die Zero-Waste-Variante davon gefunden, ja. Und auch so, wie sich Leute irgendwie ernähren und dann irgendwie so ein Regio und Palio und keine Ahnung was. Ja, guck dir einfach an, wie sich dein Großvater ernährt hat. Ja. So, ne? Also das ist so, da kann man ganz viel drin lernen. Und gleichzeitig gibt's aber auch, gucke ich mir auch technische Lösungen an, dann gucke ich mir politische Lösungen an. Und für mich ist dieser Kampf gegen den Überfluss. Und damit meine ich nicht eine Fülle. Damit meine ich nicht irgendwie, dass man ein gutes Leben haben darf und auch sollte, sondern dass wir irgendwie den Respekt vor dem Leben und irgendwie auch der Natur und vielleicht auch ein bisschen der Welt verloren haben, ja. Also, dass das wirklich einen Unterschied macht, wie wir konsumieren.
Und mit diesen Themen beschäftigst du dich hier in deinen Büchern, richtig? Also vielleicht so ein Mini-Insight einmal. Was sind so die großen Themen?
Also ja, ich habe vor etwa 10, 12 Jahren oder so einen Ausstieg aus der Konsumgesellschaft gemacht und habe mich gefragt, wie weit kommt man eigentlich, wenn man kein Geld benutzt? Gibt es Strukturen, in denen sozusagen eine Welt existieren kann, wenn der Kapitalismus zusammengebrochen ist? Und habe mich so ein bisschen sozusagen wie so ein Apokalypsen-Abitur gemacht. Also wie baue ich mir selbst Gemüse an? Wie jage ich? Wie konserviere ich? Wie produziere ich meine eigenen Möbel und Dinge, die ich habe? Wie repariere ich sie? Wie lebt es sich im Wald? Wie weit kommt man eigentlich wirklich mit Containern und mit Schnorren auf der Straße? Also so versuchen wirklich verschiedenste Strategien mal herauszufinden, was machen denn andere, die sozusagen auch für sich teilweise bewusst oder unbewusst beschlossen haben, nicht mit Geld allein alle Probleme zu lösen. Mhm. Das war alles sehr anstrengend. Es hat mich aber dauerhaft verändert, für immer, wenn man sich dafür mal Zeit nimmt, das herauszufinden. Und in einem zweiten Versuch wollte ich wissen, nicht nur was passiert, wenn ich nicht mehr konsumiere, sondern was passiert, wenn ich auch nicht mehr produziere, weil die beiden Dinge hängen miteinander zusammen. Wir selbst sind zum Konsumgut geworden, weil wir ja auch die ganze Zeit sozusagen wollen, dass man ganz viel von uns konsumiert und wahrnimmt. Und was passiert eigentlich, wenn man das mal hinterfragt, die ganze Zeit zu strampeln und zu sagen, ich verkaufe meine Zeit, damit ich Geld bekomme, damit ich dann etwas konsumieren kann, um mich dafür zu entschädigen. Ja. Welcher Reichtum steckt denn vielleicht in der Zeit selbst? Ist das nicht vielleicht eigentlich die ultimative Währung? Und habe das zum Beispiel auch in einem Jahr mal herausgefunden.
Und da kann ich nur sagen, das wäre jetzt nochmal eine eigene Folge für sich, weil das ist super spannend. Wir müssen es ein bisschen auskapseln, aber ich empfehle wirklich, es gibt super gute Denkanstöße und andere Perspektiven. Den musst du sagen. Du bist ja die Schafferin. Hau raus.
Ja, also das erste Buch heißt Apokalypse jetzt, wie ich mich auf eine neue Gesellschaft vorbereite. Und das zweite heißt Im Club der Zeitmillionäre.
Ja, also von daher wirklich große Leseempfehlung. Wir wollen aber auf das dritte Buch kommen. Das heißt Guten Morgen, du Schöner, Begegnen mit ostdeutschen Männern. Dann natürlich die Frage, wie kam es dazu, dass eine Frau sich mit ostdeutschen Männern beschäftigen wollte? Mhm. Nimm uns mit.
Aber insgesamt würde ich mich immer meistens mit Männern beschäftigen. Nee, Quatsch. Also das war so, ich lebe jetzt schon seit einer Zeit in Leipzig und habe auch Texte eben über Leipzig und Görlitz und andere Ecken geschrieben und habe dann gemerkt, nach dem Aufkommen von Pegida 2015, habe ich häufiger Anfragen von Hamburger Medienhäusern bekommen, die da hießen, sag mal, Greta, was ist denn da eigentlich bei euch los? Ne? Mhm. Warum ist denn der ostdeutsche Mann so böse? Mhm. Weil sozusagen, wenn man sich das Wahlverhalten angeguckt hat, dann hat man gesehen, das waren hauptsächlich männliche Wähler, die da die AfD gewählt haben. Und das haben wir alle überhaupt nicht verstanden. Was ist denn da los? Und dann habe ich mich gefragt, so, warte mal, also sind die ostdeutschen Männer jetzt böse? Weil ich habe eigentlich ganz andere Erfahrungen gemacht. Ne? Also die Männer in meinem Umfeld, die habe ich jetzt eigentlich gar nicht als böse wahrgenommen, sondern im Gegenteil, ich nenne die eigentlich auch so meine Ossi-Boys, weil die irgendwie so eine besondere Schnuffigkeit haben, die mir sehr gefällt, aber die ich da zu diesem Zeitpunkt gar nicht so richtig benennen konnte. Und dann habe ich gemerkt, aha, es gibt irgendwie, glaube ich, so eine Ostdeutschnis bei Männern, die überhaupt gar nicht abgebildet wird im medialen Diskurs, weil die einfach so unspektakulär ist, dass sie einfach so drunter fallen. Also wir haben so die super Aufsteiger unter den Ostdeutschen, das sind die Frauen. Und wir haben sozusagen so die Verlierererzählung, das sind die Männer. Und dazwischen gibt's aber irgendwie so ein Feld von ostdeutschen Männern, die sind so, die haben überhaupt gar keinen Bock, über sich selber zu reden. Mhm. Die machen das einfach nicht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wenn die das nicht machen, dann mache ich das halt. Mhm. Und habe dann, weil, ich habe es ja vorher schon gesagt, ich wollte in diesem Diskurs, warum ist jetzt der Osten so böse und warum sind die so frustriert und warum sind die so abgehängt, da hatte ich gar keine Lust, irgendwie weiter mitzumachen und da noch mehr reinzukippen, sondern habe gedacht, vielleicht muss ich mal die Frage umdrehen. Also vielleicht, was passiert denn, wenn ich Leute frage, was sie lieben mhm. und wie sie leben? Mhm. Vielleicht zeigt sich dann ja irgendwie auch eine andere Facette. Mhm. Und so habe ich beschlossen, mich durch Ostdeutschland zu daten und ostdeutsche Männer kennenzulernen. Und nach ihren Geschichten zu fragen. Nicht sie als meine Männer zu casten, sondern für euch, für Deutschland.
Das ist wirklich, das ist so ehrenwert von dir und eine Tat für Deutschland. Aber wie muss man sich das vorstellen? Weil du sagst, wahrscheinlich bist du auf Männer getroffen, die sozusagen vielleicht eher etwas verschlossen waren, mit ihren Gefühlen nicht gleich so nach vorn marschieren. Du wolltest ja genau Gefühle und Emotionen einmal rauskitzeln. Wie muss man sich das vorstellen? Was hat gut funktioniert? Was hat überhaupt nicht funktioniert? Ist es so gelaufen, wie du es wolltest?
Naja, also ich habe erstmal meinen Aufruf Ostdeutscher Mann gesucht, über verschiedene Kanäle verteilt, damals auch noch Facebook und Instagram und über, wo habe ich das noch, eine Dating-Plattform habe ich mich natürlich auch angemeldet und alle, die ich gefragt habe, bist du Ostdeutsch, waren sofort drin sozusagen in meiner Auswahlkriterium. Ich muss dazu sagen, es ging um ostdeutsche Männer der dritten Generation, also zwischen 1975 und 90 geboren, weil es gibt ein Buch, das heißt Guten Morgen, du Schöne, Protokolle mit ostdeutschen Frauen. Und das ist in den 70er Jahren erschienen und ist zu so einem Klassiker der feministischen Literatur geworden, weil da plötzlich ostdeutsche Frauen, also DDR-Frauen saßen, die sehr frei von der Leber weg erzählt haben, wie bei ihnen eigentlich so Liebe, Leben und Arbeiten läuft. Und die westdeutschen Feministinnen waren unglaublich erstaunt, dass alles, was sie sich theoretisch überlegt haben, plötzlich da im Osten so komplett ohne theoretisches Fundament umgesetzt wurde. Und wurde auch so weitergereicht von Generation zu Generation. Das ist sehr bekannt, auch in der Schweiz, auch in Österreich. Dann habe ich mich gefragt, wenn es da also im Osten eine Generation von Frauen gab, die in den 70er Jahren etwa fortfolgende offensichtlich so ein pragmatisches Vorbild der Emanzipation waren, dann muss das doch was mit den Männern gemacht haben. Das war sozusagen ein bisschen mein Hinterkopf und deswegen heißt dieses Buch Guten Morgen, du Schöner, weil ich das mal so ein bisschen dem nachgehen wollte. So, und darum, das habe ich da so ein bisschen reingeschrieben. Ich will irgendwie diese Söhne der Maxi-Wander-Generation suchen und so weiter. Und dann habe ich auch die ulkigsten Zuschriften bekommen. Vor allem aber haben sich richtig viele Frauen bei mir gemeldet, die gesagt haben, ja, dann nimmst du meinen Mann.
Der die ist haben genauso einer, wie du suchst.
Die haben sich natürlich nicht gemeldet. Und das fand ich die Spannenden, die selber noch nicht mehr die Lust hatten, irgendwie von sich zu erzählen, die noch überhaupt keine innere Erzählung von sich fertig hatten, weißt du?
Ja.
Die das noch nicht einem Therapeuten erzählt haben, die das noch nicht mal mehr ihren Freunden erzählt haben, sondern die da quasi einfach sind und offensichtlich überhaupt noch gar nicht bemerkt waren. Also immer, wenn die Frauen gesagt haben, da kommt jetzt bald so eine Journalistin übrigens. Das ist wirklich relativ häufig passiert. Dann haben die Kekse gebacken und einen Kaffee hingestellt. Und so, ich bin dann jetzt mal weg, ne? Und dann saßen die so da. Aber so, so, ja, also ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, warum du da bist, ne? Also mein Leben verläuft spannungsarm und linear. Und dann wusste ich, hier bin ich genau richtig.
Absolut.
Aber das war sozusagen, das hatte natürlich auch eine Schwierigkeit, weil diese ostdeutschen Männer sind auch oft ein bisschen maulfaul gewesen. Zumindest, wenn es darum geht, über ihre Gefühle zu sprechen. Du hast es ja schon ein bisschen angesprochen. Und deswegen habe ich über die Zeit, also ich hatte keinen Fragenzettel wie du jetzt irgendwie so da. Ich wusste über die auch möglichst wenig. So ein Blind Date gewesen, ne? Und ich wollte herausfinden, worüber die Männer erzählen wollen und nicht, was meine These im Kopf ist. Weil das ist unter uns Journalisten ja ganz häufig so ein bisschen der Fall. Wir haben eigentlich den Text schon fertig im Kopf. Und jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der das bestätigt. Und ich habe gedacht, das will ich eigentlich nicht. Ich möchte herausfinden, was, keine Ahnung, ein Lastwagenfahrer in Schmölln, wie der lebt. Ja, ich will herausfinden, was so ein Mensch mit Kfz-Schlosser in Schwerin oder ein Arbeitsloser in Erfurt oder ein Künstler in, was weiß ich, im Vorort von Berlin, was die bewegt. So. Und nicht meine Thesen an denen ausprobieren.
Aber gab's, wenn du jetzt rückblickend auf das ganze, wir nennen es mal Projekt schaust, was ist für dich so ein, kann man ein Fazit ziehen? Also kannst du gewisse Linien aufstellen, Gemeinsamkeiten? Wie tickt der ostdeutsche Mann?
Ja, also das Buch ist eigentlich der Versuch einer Differenzierung. Das heißt, ich wollte jetzt natürlich nicht sagen, so ist der ostdeutsche Mann, sondern hatte ja eben genau versucht zu sagen, wir haben irgendwie so ein Bild davon im Kopf und wenn man aber mal ein bisschen ranzoomt, dann wird man sehen, dass es da sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen davon gibt. Aber ja, es gibt schon Dinge, die sich in dieser Generation und auch in dieser Männlichkeit verbinden, die ich jetzt aber nicht klischeesieren möchte. Also nur was mir aufgefallen ist, bedeutet nicht, dass es auf jeden zutrifft, aber zumindest, was mir aufgefallen ist, dass diese Themen immer mal wieder hochkommen. Und das eine ist eben, wir haben es schon kurz besprochen, dieses ein bisschen diese Zurückhaltung, über sich selbst zu reden, über die eigenen Emotionen zu reden. Da gab es sozusagen kein eingeübtes Verhalten in der Kindheit und Jugend. Und es wurde auch von der Elterngeneration her oft so ein bisschen gedämpft. So dieses, fall mal nicht zu sehr auf und mach mal bitte eher so, wie man das so macht und nicht, wie man es so irgendwie deinen eigenen Weg da jetzt erfinden oder sowas, sondern mach mal lieber Schritt für Schritt, sei mal ein bisschen in der zweiten Reihe. Dann diesen Pragmatismus, den wir auch angesprochen haben, also so, ich renoviere das selber oder ich schraube da lieber selber dran rum. Das war ganz stark. Viele finden auch sozusagen eher sowas Unfertiges spannender als irgendwie schon ein glattes, fertig gelecktes Modell von was auch immer. Könnte, also ich bin viel mittlerweile auch so mit in der Architektur Ostmoderne und so ein bisschen beschäftige ich mich damit, warum lieben wir das manchmal so, dass so alte Sachen erhalten bleiben, dass die nicht alle weggerissen werden. Auch weil viele in unserer Generation in diese Ruinen eingestiegen sind, weil sie dort gespielt haben, weil es zu unserer Heimat dazu gehört hat, dass halt leere Häuser dazwischen waren und so. Und wir haben so, für uns ist das so ein bisschen wie so ein Zuhause sein, wenn etwas ein bisschen kaputt ist.
Unfertig und vielleicht auch, ja.
Unfertig ist, wo man dann da noch so ein bisschen was drin machen kann. Das ist nicht bei allen so, aber das ist bei vielen so gewesen, die mir das irgendwie so gesagt haben. Eigentlich fühlen sie sich in dieser Unfertigkeit auch ganz wohl, weil da ist ja auch immer noch Transformation dabei. Wir sind ja Transformationskinder. Wir kommen sozusagen aus dem einen und sind ins andere gegangen. Wir kennen eigentlich nur die Bewegung und nicht dieses, so wie es jetzt ist, so muss es aber auch immer sein, sondern wir sind es ja gewohnt, dass es sich die ganze Zeit verändert.
Ja.
Und das Dritte ist ja diese pragmatische Emanzipation. Die ist wirklich etwas, das ich auch am stärksten rausstellen würde. Nämlich, das ist auch statistisch bewiesen oder gezeigt worden, dass ostdeutsch sozialisierte Männer mehr Care-Arbeit übernehmen, also mehr Aufgaben im Haushalt, ganz selbstverständlicher sozusagen unterstützen, dass die Frauen auch Vollzeit arbeiten oder dass sie selber Teilzeit arbeiten, damit sie sich eben auch mehr um Kinder kümmern können. Und es ist nicht so ein Wochenendjob bei vielen, sondern wirklich, ich habe immer dann so gefragt, weißt du, wo der Fiebersaft steht? Dass sie eben auch, wenn das Kind krank wird, sozusagen dann mal zu Hause bleiben und nicht so, hey, schau, ich habe ein Kind gemacht und es schaukelt vor meinem Bauch. Sondern dass damit halt natürlich auch wirklich eher so weiblich, bisher irgendwie weibliche Pflichten einhergehen. Und dass das eben diese irgendwie angesprochenen Kfz-Schlosser oder Lastwagenfahrer selbst mit adoptierten Kindern ganz selbstverständlich gemacht haben. Nicht aus einer Eitelkeit heraus, sondern einfach, weil sie sich das von ihren Müttern abgeguckt haben. Weil das Verhältnis zu den Vätern, auch das zieht sich durch, ein bisschen problematischer ist. Weil diese Vätergeneration eben diese flächendeckende Enteierung mitbekommen hat. Also die Väter hatten sozusagen wenig mehr zu melden. Ihre Autos waren witzig, die Klamotten waren krampfig, die Musik war out, die Abschlüsse haben nichts mehr gezählt. Sie hatten nicht genug Rücklagen, um irgendwie der dickste Hecht zu sein. Also alles, was so den Macker zum Macker macht, das hatten die nicht mehr so richtig. Sind dann teilweise entweder sehr aggressiv geworden oder eben auch mit dem Alkohol. Alkohol spielt auch eine große, große Rolle in ostdeutschen Biografien. Und da haben diese dritte Generation Ost, also unsere Generation, sich stark davon abgegrenzt und angefangen, diese ostdeutschen Transformationserlebnisse zu verbinden mit einer westdeutschen neuen Empfindsamkeit.
Ja, ich finde das super spannend. Ich denke an eine Folge zurück, die wir im Podcast hatten mit Konstanze Klaue, die den Film oder das Buch verfilmt hat mit der Faust in die Wand schlagen. Was auch,
mit der Faust in die Welt schlagen.
In die Welt schlagen, richtig, nicht Wand. Weil du auch das Thema Alkohol ansprachst, das da ja auch eine große Rolle spielt. Aber da kommt, glaube ich, vieles zusammen, was aber die ganze Zeit in meinem Kopf ist, und du hast es auch angedeutet, wenn Personen aus Ostdeutschland sozusagen auch nach der Wiedervereinigung, nach der Wende Karriere gemacht haben, waren es größtenteils Frauen. Das ist ja auch statistisch bewiesen. Die Männer sind eher zurückgeblieben. Nun hast du ja eine Zielgruppe angesprochen, Jahrgang 1975 bis 90, hast du, glaube ich, gesagt.
Genau.
Nichtsdestotrotz ist das Gefühl von, wir werden nicht gesehen, wir sind eine Gruppe, die keine Beachtung findet. Ist das ein Gefühl, was bei deinen Gesprächen du gemerkt hast, was dir geschildert wurde? Und würde man das auch irgendwie in Zusammenhang stehen, vielleicht mit einem heutigen Denken dieser Personengruppe, die sich vielleicht einfach bei vielen Dingen nicht abgeholt fühlt, die vielleicht gewisse Themen gar nicht sehen will? Kam das durch oder war das gar kein Thema?
Also ich habe ja vorher selbst irgendwie gesagt, dass ich lange Zeit irgendwie auch ein bisschen so eine Scham empfunden habe, nicht genau zu wissen, wie irgendwie alles so richtig funktioniert und sich da irgendwie so zurückgenommen zu haben und irgendwie zu versuchen, irgendwie noch besser zu funktionieren irgendwie in diesem neuen System. Und das hat sich dann irgendwann mal so ein bisschen in so einen Trotz irgendwie verdreht, habe ich so den Eindruck, dass man dann irgendwie sagt, aber wir sind Ostdeutsche, wir haben irgendwas Besonderes auch. Wir haben was erlebt, das haben die anderen nicht erlebt. Und das hat uns in irgendeiner Weise, das zeichnet uns auch aus. Also diese Narbe, die zeigen wir jetzt irgendwie auch mit Stolz. Aber gleichzeitig bleibt ja die Verletzung. Also eine Narbe zeigt ja auch eine Verletzung. Und man zeigt diese Narbe jetzt eben auch sehr offensiv. Vorher hat man sie ganz doll versteckt. Und jetzt zeigt man sie irgendwie auch stärker.
Also zum einen, das ist natürlich was sehr Persönliches dann, also was sehr Individuelles bei den Personen. Aber zum anderen eben auch, aus meiner Sicht ist das manchmal es scheint, als wäre so eine verlorene Gruppe von Menschen, die man damals nicht mitnehmen konnte, wollte, die nicht die Chance ergriffen haben aus unterschiedlichen Gründen nach der Wiedervereinigung. Und heute, sozusagen eher ja als der, du hast auch gesagt, so ein bisschen der Problembär dargestellt werden und irgendwie, ne, wenn man sich vorstellt, wer auf der Straße steht bei Pegida und, dann ist es eher der Mann aus dieser Generation. Das hängt ja vielleicht irgendwie so ein bisschen miteinander zusammen. Deshalb hätte es mich interessiert, ob die Männer, mit denen du gesprochen hast, sie auch dieses Gefühl von einer verlorenen Generation, die vielleicht nicht mehr richtig gesehen wird, die die Chance nicht ergriffen hat, ob das durchkam.
Nee, bei unserer Generation ist das nicht so krass. Aber bei der Vorgängergeneration ist dieses Gefühl, glaube ich, stärker, dass zumindest dieses, was hat es damals bedeutet, irgendwie in der DDR zu leben, nicht ausreichend abgebildet oder falsch abgebildet wird oder durch westdeutsche Augen erzählt wird. Und da hat sich irgendwie so ein großes Übersehenwerden-Gefühl breit gemacht. Ich glaube aber, jetzt auch nach 35 Jahren bin ich manchmal das auch fast müde. Also wie oft müssen wir es denn noch erzählen? Also es gab eben wirklich viele Filme und Theaterstücke und Bücher und soziologische Studien und Artikel und alles Mögliche. Also wir haben Ostdeutschland wirklich viel erzählt. Wir haben die DDR-Zeit auch viel erzählt. Aber natürlich kann jetzt nicht jeder Westdeutsche irgendwie Christa Wolf-Titel irgendwie runterbeten oder hat irgendwie ein Brecht-Gedicht drauf. Aber es ist auch schön, dass das der Westdeutsche kann, ja. Vielleicht können die nicht sofort Stufen von Hesse zitieren. Ich weiß es nicht. Ja. Aber das ist so, irgendwie bin ich jetzt mittlerweile dieses, sie haben uns übersehen und wir haben uns übersehen. Es gibt wirklich sehr viele Menschen, die mittlerweile daran gearbeitet haben, dass man ostdeutsche Biografien auch sieht, dass man sie auch wahrnimmt. Es sind 35 Jahre später. Es ist schon okay. Trotzdem ist so die Frage, ist Ostdeutschsein immer noch eine Kategorie? Und woher kommt dieses Gefühl, diskriminiert zu sein? Ja. Und ich glaube, also ich weiß nicht, wer diesen Terminus mal geprägt hat, aber ich habe in irgendeinem Text gelesen über Critical Westdeutschness. So wie so ein bisschen, also es gibt so das Critical Whiteness, was ja bedeutet, dass sich weiße Menschen mal darüber bewusst sein sollen, dass sie weiß sind und dass das nicht bedeutet, dass man eine andere Hautfarbe hat, wie Schwarze oder POCs, sondern dass das eine Privilegfrage ist. Und wenn man eben weiß ist, dann nimmt man ganz viel für normal an, was für schwarze Menschen aber eben nicht normal ist. Ja. Und Frauen haben das auch. Also so halt zu sagen, wie gehe ich nachts durch einen Park? Da würde ein Mann sagen, ich gehe zum Park rein und zur anderen Seite gehe ich wieder raus. Und für eine Frau wäre es halt so, ich gehe da rein, dann nehme ich mein Telefon in die Hand, dann habe ich schon irgendwie die Kurzwahltaste von meinen Freunden irgendwie dabei oder ich nehme den Schlüssel irgendwie ringsrum oder ich tue sowieso so, als würde ich telefonieren oder ich rufe tatsächlich jemanden an. So geht eine Frau in den Park rein. Und Critical Westdeutschness würde bedeuten, dass ein Bewusstsein dafür existiert, dass etwas, was Westdeutsche oder auch mittlerweile Gesamtdeutsche für ganz normal halten, dass das für viele, nicht für alle Ostdeutsche ein Problem ist. Ja, also besonders was Erbe angeht, das, was Eigentum angeht, was wird eigentlich vererbt, wenn überhaupt was vererbt wird, was bedeutet diese fehlende Kapitaldecke, was bedeutet immer noch die Überschuldung, was bedeutet auch diese Angst davor, Schulden zu machen, die bei Ostdeutschen total verbreitet ist, weil sie ganz viel bei ihren Eltern und in ihrem Umfeld gesehen haben, was dieses verdammte Schuldenmachen eigentlich mit Biografien gemacht hat. Ja. Und vor allem natürlich auch die Machtposition, dass man eben immer noch erlebt hat, dass wichtige Positionen in eben auch der eigenen Nachbarschaft, in dem eigenen Bundesland von Menschen besetzt wurden, die eigentlich von der kulturellen Eigenheit der Region vielleicht gar nicht so eine Ahnung hatten, aber sie hatten halt mehr Ahnung vom Geld oder von anderen Sachen oder von der großen Kultur und deswegen sind sie gekommen. Und diese, also Macht, Erbe, Geld, Eigentum macht immer noch was bis heute, nämlich das Gefühl, diskriminiert zu werden. Und wir können das nicht alles sofort auflösen. Und es geht auch nicht darum, dass wir zwei jetzt hier irgendwie uns den neuen Marshall-Plan nochmal für Ostdeutschland aufsetzen, sondern dass, glaube ich, dieses Bewusstsein da ist, auch auf westdeutscher Seite, so wie bei Ostdeutschen mittlerweile auch ein Bewusstsein da ist. Aha, ich bin ja Ossi. Deswegen ist es wahrscheinlich so. Deswegen fühle ich mich so. Deswegen habe ich irgendwie andere Möglichkeitsräume. Und das müssen wir nicht gleich bewerten. Ist das gut? Ist das schlecht? Das ist einfach so.
Ja.
Es ist so.
Es ist so. Und bringt mich auch zum Denken. Ich habe ja diesen Podcast Einheit gut, alles gut genannt. Und irgendwann in einer Folge hatten wir auch das Thema. Es ist total gut, dass es diese Unterschiede gibt. Und es muss gar nicht überall die Einheit sein, weißt du? Also in vielen strukturellen Dingen, da braucht's die. Aber es ist auch total schön, Sonderheiten, besondere Eigenschaften einfach hochleben zu lassen. Davon lebt ja auch unsere Gesellschaft und wir bereichern uns irgendwie. Das gehört ja auch dazu. Liebe Greta, wir müssen zum Schluss kommen und ich hätte noch so viele Fragen, aber ich möchte, bevor wir auf die drei Schlussfragen, die es in jedem Podcast gibt, zu sprechen kommen, wäre für mich so die Frage, du beschäftigst dich hier, du hast es selbst gesagt, einfach mit Utopien, mit Themen, wo man sich vielleicht nicht jeder automatisch jeden Tag damit beschäftigt. Aber was ist etwas, was von dem, wie du dich im Rahmen deiner Bücher auch in gewisse Situationen begeben hast, so wie du jetzt gerade von diesem Buch gesprochen hast, was ist etwas, wo du positiv nach vorn schaust, was du in diesem Podcast mitgeben möchtest, den Hörern und dann gar keinen Ratschlag oder so, sondern einfach vielleicht ein Gefühl oder etwas, was für dich besonders Klick gemacht hat, was dich geprägt hat, wo du sagen würdest, das ist irgendwie eine schöne Sache, wenn man da zumindest einmal drüber nachdenkt.
Ich glaube, dass eigentlich fast alle meine Recherchen mich zu der Erkenntnis gebracht haben, dass es sich wirklich lohnt, so einen liebenden Blick auf die Welt zu behalten, auch wenn es manchmal schwierig ist. Und auch gerade bei Menschen, wo man denkt, habe ich gar keinen Bock drauf. Am liebsten so, lass mich in Ruhe. Aber wenn man das trotzdem einfach mal ganz kurz so schafft, nicht nur auf den Osten, sondern auf so viel, was wir in dieser Welt manchmal nicht mehr verstehen. Und wenn wir einander fragen, wie lebst du und was liebst du, dann können wir uns irgendwie füreinander öffnen, dann können wir voneinander lernen und dann können wir wahrscheinlich auch irgendwie miteinander weiterschreiten. Also es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber es sind ja auch Schlussworte.
Absolut. Und eigentlich ist es was sehr Schönes. Deshalb, ich freue mich gerade, dass ich dir ganz am Anfang die Frage gestellt habe, wie geht es dir? Mache ich nicht in jedem Podcast, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es gerade passen wird. Das finde ich schön. Und ich unterstreiche das, den liebenden Blick. Liebe Greta, zum Abschluss gibt es drei Fragen. Das ist jetzt, über das erste Thema haben wir noch gar nicht gesprochen. Deshalb bin ich sehr gespannt, wohin du gehst mit deiner Antwort. Bist du für eine Ostquote? Ja oder nein?
Nein. Soll ich erklären?
Also, das ist, wird so oder so gehabt.
Dass die Ostquote sicherlich in der vorherigen Zeit bestimmt was Gutes ausgerichtet hätte. Aber wir sind jetzt halt 35 Jahre nach der Wende und dann müssen wir uns ja fragen, was wäre die Grundlage dafür? Also, dass du den Stempel in einem DDR-Geburtszeugnis hast oder dass du in einem ostdeutschen Bundesland gemeldet bist oder dass du eine bestimmte Zeit nachweisen kannst, die du als ostdeutscher Mensch gelebt hast? Oder also, was ist die Grundlage dafür? Und das führt es halt ad absurdum. Ich kenne viele Menschen, enge FreundInnen in Leipzig, die sagen, jetzt bin ich doch aber wirklich ein Ossi geworden. Jetzt bin ich doch schon seit 20 Jahren hier, bitte, bitte. Und weißt du, also so, woran macht man das jetzt fest? Die leben unter den gleichen sozioökonomischen Bedingungen wie andere, die irgendwie in Leipzig geboren wurden. Deswegen, ich wüsste nicht, wie man das halt heute handhaben soll.
Sehr gut. Ich sag, glaube ich, ganz oft, wenn so eine klare Antwort kommt, dass ich das sehr gut finde. Oft kommt so ein Jein. Deshalb mag ich auch mal eine klare Positionierung. Zweite Frage. Was sind ostdeutsche Dinge, Produkte, Eigenschaften, Charakterzüge, von denen es total gut ist, dass wir sie im Hier und Jetzt haben? Oder was ist was, was wir so ein bisschen auf der Strecke verloren haben und was uns gut täte, wenn wir mehr davon hätten? Es ist alles schon gefallen, von Rotkäppchen-Sekt bis dem grünen Pfeil. Aber es ist, was, wie würdest du die Frage beantworten?
Also ich fände es richtig toll, wenn es immer noch sowas wie die Moulinette oder diesen orangefarbenen Mixer gäbe, die einfach nicht kaputt gehen. Und wenn sie kaputt gehen, dann kann sie eben ein Ossi-Boy auch reparieren oder eben auch eine Ossi-Frau. Das fände ich wirklich toll, wenn wir wieder so eine Form von Dauerhaftigkeit der Dinge hätten.
Ja. Sehr gut. Und letzte Frage, und hier schließt sich ja so ein kleiner Kreis, weil du wurdest genannt auf diese Frage in meiner zweiten Folge von Micha Bohmeier, wen er nämlich in diesem Podcast hören würde. Deshalb, Micha darfst du jetzt nicht nennen, aber die Frage an dich, wen möchtest du gerne in diesem Podcast hören?
Ich würde dann wahrscheinlich einen Ossi-Boy nominieren. Nicht aus dem Buch, aber also ich mag schon Lukas Rietschel sehr. Du hast gerade sein Buch erwähnt, mit der Faust in die Welt schlagen. Und ich finde, er lebt in Görlitz und er ist ein toller Chronist ostdeutscher Geschichten und ist außerdem ein wirklich angenehmer Mensch und toller Geschichtenerzähler.
Hervorragend. Schönes Schlusswort. Liebe Greta, vielen Dank für diesen wirklich schönen Podcast. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, wir haben verdeutlicht, dass es sich echt lohnt, auch in deine Bücher. Das ist gar keine PR-Show jetzt, aber einfach wirklich mal reinzulesen, weil es wirklich kluge Impulse gibt. Ich habe neue Begriffe gelernt, wie Schnuffigkeit, habe ich mir aufgeschrieben, finde ich sehr schön. Die Ossi Boys wird auch in mein Repertoire übergehen. Und ganz besonders, und dafür danke ich dir, weil davon brauchen wir mehr, fand ich schön, den liebenden Blick. Ich glaube, das tut uns in der heutigen Trubeligkeit und mit allem, was so gerade passiert, ob klein oder groß, total gut. Und wenn wir mehr liebende Blicke haben, kommen wir ein ganzes Stück weiter. Von daher vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ich danke dir auch.
Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni@einheitgutallesgut.de. Bis zum nächsten Mal.